Gott ist mit uns in allem. Gott war mit Josef und Josef ist der nächste Kandidat in unserer Reihe des Alten Testaments, Vorbilder des Glaubens. Und auch bei dem Josef ist das so, wir betrachten ihn nicht als großen Macher, sondern wir betrachten ihn als einen Gottesmenschen, mit dem Gott war und bei dem Gott war. Und mit dem Gott seinen großen Plan ausführte. Ich weiß noch, ich weiß nicht, ob ihr euch noch an die Geschichte vom weggelaufenen Pferd erinnert. Ich habe sie hier schon einmal erzählt. Da ist ein alter Bauer, der hat ein einziges Pferd. Doch dieses Pferd läuft weg. Der arme Bauer hat kein Pferd mehr und die Nachbarn sagen, was für ein Unglück, das Pferd ist weggelaufen. 2 Tage später kommt das Pferd zurück und bringt 5 Wildpferde mit. Und die Nachbarn sagen, was für ein Glück, dass dieses Pferd weggelaufen ist. Es hat 5 andere Pferde mitgebracht. Der Sohn des Bauern ist ja unheimlich begeistert und steigt dann schon auf das eine Wildpferd drauf, um es zuzureiten und fällt herunter und bricht sich das Bein. Was für ein Unglück, sagen die Nachbarn, wären doch die Wildpferde nicht in das Dorf gekommen und hätte sich der Sohn doch nicht auf eines dieser Wildpferde draufgesetzt. Was für ein Unglück. 2 Tage später kommen Soldaten, kommt das Militär ins Dorf und zieht alle jungen Männer ein für den Kriegsdienst. Doch diesen Mann mit dem gebrochenen Bein, den können sie nicht mitnehmen. Und die Nachbarn sagen, was für ein Glück, dass der vom Pferd gefallen ist. Wisst ihr, das ist eine Josefsgeschichte. Genau das. Wie viel Unglück passiert Josef, dass sich dann noch wendet, beziehungsweise anders ausgedrückt, aus dem Gott etwas Gutes hervorgehen lässt. Als Kind habe ich so gerne die Josef-Geschichte gelesen. Ich weiß nicht, ob ich da, ich hatte so einen Kinderglauben, aber das war in unserer Schulbibel, das war eine richtig tolle Geschichte, die habe ich immer wieder gelesen, da war Action drin. Die Brüder hassen Josef. Ich gebe mal ein paar kurze Schlaglichter. Ich glaube, viele von euch kennen diese Geschichte. Aber für den Fall, dass einige sie nicht mehr erinnern. Die Brüder des Josef hassten ihn, weil der Vater Jakob ihn bevorzugte und aus noch anderen Gründen. Und sie beschlossen, ihn umzubringen. Sie warfen ihn in eine Zisterne. Was für ein Unglück. Da änderten sie ihre Meinung und sagten, wir können doch den Josef verkaufen. Und da kamen Midianiter vorbei und sie verkauften ihn an sie. Was für ein Glück im Unglück. Der Josef kam an das Haus des Potiphar und wurde dort zum Vorsteher des Hauses. Was für ein Glück. Dann war da aber die Frau des Potiphar, die hat es auf den Josef abgesehen. Was für ein Unglück. Josef widersteht der Versuchung. Was für ein Glück. Was ihn geradewegs durch Intrige der Potiphar, der Frau des Potiphar, ins Gefängnis bringt. Was für ein Unglück. Dort wird er zu einer Art Aufseher über alle Gefangenen. Was für ein Glück. Und lernt den Mundschenk kennen und den Bäcker und deutet ihre Träume richtig. Viel, viel später erst, nachdem der Mundschenk ihn schon vergessen hatte, erinnert er sich daran, als nämlich der Pharao einen Traum hatte und ihn nicht deuten konnte und niemand ihn deuten konnte. Da war doch der Josef im Gefängnis, der konnte die Träume deuten. Was für ein Glück für den Josef. Und so deutete er die Träume des Pharao von den 7 fetten und mageren Kühen und den 7 fetten und mageren Ähren und den 7 schlechten Jahren in der Landwirtschaft und den 7 Jahren Hungersnot. Und er stieg auf durch den Pharao zum Regenten von ganz Ägypten. Was für ein Glück, dass er in die Zisterne gefallen ist. Was für ein Glück, dass seine Brüder etwas Böses mit ihm vorhatten. Das ist eine Geschichte, in der Gott aus etwas Bösem, das tatsächlich böse ist, etwas Gutes hervorgehen lässt und es wendet. Ist das deine Geschichte? Kennt ihr solche Geschichten in eurem Leben? Was denkt ihr? Was denkt ihr dann, wenn eine Lebenskrise kommt? Was denkt ihr, wenn ihr in Not seid? Was denkt ihr, wenn irgendeine Schwierigkeit passiert, eine Herausforderung? Was denkt ihr, wenn etwas nicht so läuft, wie ihr gedacht hattet, dass es laufen würde? Denkt ihr daran, dass Gott aus Bösem, Schlechtem, Schwierigem, Problematischem Gutes hervorgehen lassen kann? Denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. So spricht Jeremia in Bezug auf das Volk Israel. Ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe. Vertraut doch meinen Gedanken über euch. Gott ist in allem bei uns. Der Schwiegervater meiner kleinen Tochter, der hatte 3 Schlaganfälle, die verursacht wurden durch ein Loch im Herzen. Komisch. Musste dann natürlich ins Krankenhaus, eine komplexe Operation über sich ergehen lassen. Und an dem Tag, an dem er ins Krankenhaus eingeliefert wurde oder im Krankenhaus war, da schrieb der Helen eine WhatsApp und sagte ihr, Gott ist in allem, ich bin ruhig. Ich habe das vorher erfahren in meinem Leben. Gott ist in allem, bei mir, ich bin ruhig. Was für ein Zeugnis, was für eine Zuversicht. Ja, die Operation ist gut gelaufen. Was macht ihr in einer solch schwierigen Situation? Jeder würde sagen, beten. Sich an Gott wenden, beten, schreien. Stellt euch mal vor, ihr seid Josef und ihr seid in die Zisterne geworfen worden. Es ist uns nicht überliefert, ob Josef gebetet hat und was er gebetet hat. Aber was würdet ihr gebetet haben, wenn ihr an seiner Stelle in die Zisterne geworfen worden wärt? Was hättet ihr gebetet? Was könnte Josef gebetet haben? Er könnte gebetet haben, Herr, lass mich hier wieder raus. Vielleicht könnte er noch gebetet haben, Herr, führe mich doch zurück zu meinem lieben Vater Jakob. Hat Gott die Bitten erhört? Die erste Bitte hat er schon mal erhört. Er hat ihn rausgelassen, ja? Vielleicht nicht so, wie er sich das vorgestellt hat, er wurde verkauft. Aber er kam raus. Hat er die zweite Bitte erhört? Ja. Viel, viel später, als eine große Hungersnot auftrat und die Brüder Josefs, also mit dem Vater Jakob, nach Ägypten zogen, um Getreide zu kaufen, sonst wären sie verhungert. Und da kam es letztendlich zu dem Wiedersehen zwischen Josef und seinen Brüdern und seinem lieben Vater. Gott hat das Gebet erhört. Liebe Gemeinde, wir brauchen manchmal eine andere Zeitbrille, wenn wir beten. Wenn wir mit Gott reden, wir brauchen manchmal eine ganz andere Perspektive. Gott ist treu, er hält sein Versprechen. Gott handelt manchmal anders, als wir das denken. Wir hatten einmal ein Lied hier eingespielt, das hieß God moves in a mysterious way, his wonders to perform. Gott handelt auf ganz geheimnisvolle Weise, um seine Wunder zu vollbringen. Ein katholischer Seelsorger bei Profifußballern wurde von Journalisten interviewt. Und der Journalist fragte ihn, sagen Sie mal, Herr Pfarrer, können wir dafür beten, dass der erste FC Köln nicht absteigt? Ich hätte fast gesagt, dieses Gebet ist hoffnungslos. Können wir dafür beten, dass der erste FC Köln nicht absteigt? Und darauf sagte der Priester etwas ganz Gutes. Er sagte, Gebet ist ein freies Gespräch mit Gott. Ich erläutere das mal, frei insofern, als dass ich mein Herz ausschütten kann, ja sogar muss und ja sogar soll. Ich darf es Gott bringen, er weiß sowieso, was drin ist. Und auf diese Weise geschieht Beziehung zwischen mir und Gott. Ich darf mich vor Gott frei äußern. Jetzt komme ich nochmal zu dem Priester zurück, der sagte, ja, Gebet ist ein freies Gespräch mit Gott, dann müssen wir Gott auch zugestehen, dass er frei antwortet. Fand ich ganz gut. Das ist der Rahmen, den ich eben gesteckt habe. Gott ist mit uns in allem. Gott war mit Josef in allem. Das ist der Rahmen für den heutigen kurzen Predigttext aus 1. Mose, wer das mitlesen will, Kapitel 39, die Verse 7 bis 20. Oder genauer gesagt, ja doch, die Verse 7 bis 20. Ich lese das mal. Ihr könnt sitzen bleiben, wer möchte. Also 1. Mose 39, Verse 7 bis 20. Es geschah aber nach diesen Begebenheiten, dass die Frau seines Herrn, das war die Frau des Potiphar, ihre Augen auf Josef warf und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber weigerte sich und sprach zu der Frau seines Herrn, siehe, mein Herr verlässt sich auf mich und kümmert sich um nichts, was im Haus vorgeht und hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört. Es ist niemand größer in diesem Haus als ich und es gibt nichts, das er mir vorenthalten hätte, ausgenommen dich. Weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Es geschah aber an einem solchen Tag, als er ins Haus kam, um seine Arbeit zu tun und niemand von den Leuten des Hauses anwesend war, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Als sie nun sah, dass er das Obergewand in ihrer Hand gelassen hatte und entflohen war, da rief sie die Leute ihres Hauses herbei und sprach zu ihnen, seht, er hat uns den Hebräer ins Haus gebracht, damit er Mutwillen mit uns treibt. Der Hebräer, das ist der Josef. Er kam zu mir herein, um bei mir zu liegen, ich aber habe aus Leibeskräften geschrien. Als er nun hörte, dass ich meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und floh hinaus. Und sie ließ sein Obergewand neben sich liegen, bis sein Herr nach Hause kam, der Potiphar. Dem erzählte sie die gleiche Geschichte und sprach, der hebräische Knecht, den du uns gebracht hast, ist zu mir hereingekommen, um Mutwillen mit mir zu treiben. Als ich aber meine Stimme erhob und schrie, ließ er sein Obergewand neben mir liegen und entfloh nach draußen. Als nun sein Herr die Rede seiner Frau hörte, als sie sprach, so und so hat mir dein Knecht getan, da entbrannte sein Zorn. Und der Herr Josefs nahm ihn und warf ihn ins Gefängnis, dorthin, wo die Gefangenen des Königs gefangen lagen. So war er dort im Gefängnis. Vorweg gesagt, Josef tut das Richtige. Und was ist die Folge? Er landet im Gefängnis. Mit sowas müssen wir auch rechnen als Christen. Wir tun das Richtige und landen in einer Schwierigkeit. Josef widersteht hier einer Versuchung, einer sexuellen Versuchung, einem unmoralischen Angebot. Und doch zeigt diese Passage mehr. Sie ist sozusagen ein Modell für unseren Umgang mit der Versuchung. Nicht mit allen Aspekten der Versuchung. Aber diese Passage zeigt uns drei Wege, drei Möglichkeiten, wie wir der Versuchung entgehen können, wie wir der Versuchung widerstehen können. Ja, das hatten wir schon, danke. Ja. Drei Möglichkeiten, wie wir der Versuchung widerstehen können. Erstens, durch Kenntnis des Willens Gottes. Zweitens, durch Ausdauer. Und drittens, durch Flucht. Das sind die drei Dinge. Erstens. Was macht Josef, als die Frau kommt und sagt, macht ihm ein unmoralisches Angebot? Wie reagiert Josef zunächst? Er aber weigerte sich und sprach, siehe, mein Herr hat alles in meine Hand gegeben, was ihm gehört, ausgenommen dich, weil du seine Frau bist. Wie sollte ich nun eine so große Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Wisst ihr, das scheint hier so klar. Aber es ist wichtig herauszustellen, Gott wusste nicht nur, was sich gehört. Josef wusste nicht nur, was sich gehört. Dass er Potiphas Frau nicht zu sich nahm sozusagen. Dass er Potiphar respektierte, weil er ihm vertraute und er hatte ihn über sein ganzes Haus gestellt. Ja, der Josef wusste, was sich gehört. Aber vielmehr, er wusste, was Gottes Willen war. Wie sollte ich eine solche Missetat begehen und gegen Gott sündigen? Josef kannte und wusste, was Gott wollte. Das ist wichtig. Gottes Wort kennen hilft in der Versuchung. Wir lesen das in der Bibel. Es ist das Wort Gottes, ist das Schwert des Geistes. Ja, bei der Waffenrüstung in Epheser 6. Es ist das Schwert des Geistes, mit dem wir geistliche Kämpfe kämpfen. Also brauchen wir das Wort. Also ist es gut, wenn wir das Wort kennen. Denn die Versuchungssituationen kommen spontan, sie kommen unvermittelt, sie kommen unerwartet. Und dann ist es gut, wenn wir uns Gottes Wort und Gottes Willen vor Augen führen können. Dass wir uns klaren sind. Im Klaren sind, Josef hatte seine Ethik klar. Er hatte Gottes Willen klar. Wie reagiere ich in solchen Situationen, wenn plötzlich Versuchungen auftreten, die ich nicht erwartet habe? Das ist ja oft so. Halt einen Moment inne. Halt einen Moment inne. Oft reagieren wir nach Bauchgefühl. Oft reagieren wir im Hinblick auf unsere körperlichen und seelischen Bedürfnisse. Und zwar die unmittelbaren seelischen und körperlichen Bedürfnisse. Halt einen Moment inne und frage dich, was will Gott? Es ist nicht immer einfach, eine Antwort zu bekommen, das weiß ich wohl. Es ist nicht immer einfach zu sagen, ja, A ist richtig oder B ist richtig. Aber ich kann doch immer beten. Herr, Wie ist es im Psalm 139? Leite mich auf ewigem Wege. Leite mich, wie du es willst. Ich will dich mit meinen Augen leiten. Da kann ich immer drauf hoffen. Auch wenn ich im Moment die Lösung des Problems nicht kenne. Das ist eine gute, eine wichtige Voraussetzung für das Bestehen in einer Versuchungssituation. Gottes Wort ergreifen, Gottes Wort haben, Gottes Wort kennen. Es garantiert nicht, dass du nicht hereinfällst auf die Versuchung, aber es ist eine wichtige Voraussetzung für Gehorsam. Sonst kannst du nicht gehorsam sein, wenn du seinen Willen nicht kennst. Das ist das Erste. Zweitens, Ausdauer. Und obwohl sie ihm Tag für Tag zuredete, die Frau des Potiphar, dem Josef, hörte er doch nicht auf sie, dass er sich zu ihr gelegt oder sich an ihr vergangen hätte. Wisst ihr, die Frau gab nicht auf. Die versucht es immer wieder und Tag für Tag. Und ihr könnt euch vorstellen, die hatte sicher nicht wenige Reize und die hatte sie wahrscheinlich alle aufgeboten. Alles, was sie hatte. Wisst ihr, das ist typisch Versuchung. Das ist typisch Versuchung. Die belässt es nicht bei einmal. Die kommt wieder. Da könnt ihr euch drauf verlassen. Der Versucher versucht es immer wieder. Der Teufel versucht es immer wieder. Wie war es bei Jesus, als er in die Wüste geführt wurde vom Geist? Da versuchte ihn der Satan und nicht nur einmal, ihr wisst das, dreimal. Und übrigens interessant, wie hat Jesus widerstanden? Er sprach, es steht geschrieben. Es steht geschrieben. Er hatte es klar vor Augen, was der Wille seines Vaters war. Es steht geschrieben. Rechnet also damit, bitte rechnet damit, dass die Versuchung wiederkommt. Es ist gut, damit zu rechnen, damit man vorbereitet ist, damit man nicht überrascht ist, damit man nicht dann plötzlich denkt, hey Gott, warum lässt du mich so im Stich, jetzt ist die Versuchung ja schon wieder da. Rechnet damit, der Teufel versucht es immer wieder, aber irgendwann muss er fliehen. Er muss irgendwann fliehen. Ausdauer ist gefragt. Ausdauer, Beharrlichkeit, Konstanz, das ist gefragt. Denn standhaftes Ausharren tut euch Not, damit ihr, nachdem ihr den Willen Gottes getan habt, die Verheißung erlangt. Das war das Zweite. Ausdauer. Die Engländer haben übrigens ein schönes Wort dafür. Das passt so richtig da rein. Perseverance. Das ist Perseverance. Drittens. Flucht. Ich lese mal. Ja, dann die Frau lässt nicht locker, habe ich ja schon gesagt. Und dann greift sie ihn bei seinem Obergewand. Und hier heißt es, dass sie ihn bei seinem Obergewand ergriff und zu ihm sprach, lege dich zu mir. Er aber ließ das Obergewand in ihrer Hand und floh und lief hinaus. Josef ergreift die Flucht in dieser Versuchung und vor der Versuchung. Er tut damit übrigens auch, was die Bibel sagt. Im 1. Korintherbrief heißt es, flieht die Unzucht oder flieht den Götzendienst. Und darauf steht eine große Verheißung, nämlich in Jakobus 4. Da heißt es, widersteht dem Teufel, so flieht er von euch. Das heißt, wenn ihr der Versuchung, vor der Versuchung weglauft, wenn ihr flieht, letzten Endes muss der Teufel auch fliehen. Das ist uns hier gesagt. Wisst ihr, es ist nicht immer möglich und es ist nicht immer sinnvoll, in einer Versuchung die Flucht zu ergreifen. Es ist nicht immer sinnvoll und nicht immer möglich. Wie ist das zum Beispiel am Arbeitsplatz, wenn du in einem Team arbeitest und arbeiten musst, in dem vielleicht, ich spreche jetzt die Männer mal an, in dem vielleicht eine Frau ist, die erotische Ausstrahlung ausübt? Wie ist das da, in einem solchen Team zu arbeiten für dich? Sagst du dem Chef, da kann ich nicht arbeiten? Vielleicht ist das eine Lösung, aber in der Regel nicht. Ich kann mal von einer Situation berichten, es war Sommer, es war sehr heiß. Und wir hatten an unserer Schule, Tannenbusch-Gymnasium, Leistungssportler, die mussten auf Turniere fahren, die mussten zu Trainingslagern fahren und dann verpassten sie Unterricht. Aber da wir eine Sportschule sind, hatten wir für diese Leistungssportler auch individuellen Unterricht, sozusagen individuellen Nachhilfeunterricht. Und ich war einer Schülerin zugeteilt für diesen individuellen Nachhilfeunterricht in Englisch. Und es war heiß und alle Schülerinnen, fast alle, trugen diese ganz kurzen Hotpants. Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Die ganzen kurzen Hotpants. Und sie kam damit an. Und wir hatten zu zweit Nachhilfeunterricht. Ich weiß nicht, ob sich die Männer vorstellen können, wie schwierig das ist, sich da auf Nachhilfe zu konzentrieren. Leider hatten wir am Tannenbusch-Gymnasium keine Kleiderordnung. Ich konnte zu ihr nicht sagen, Mädchen, komm, geh erst mal nach Hause und zieh dich um. Dann machen wir Unterricht. War mir nicht möglich, das zu sagen. Alle liefen so rum. Ich musste das durchhalten. Es hat mit Gottes Gnade geklappt. Es war eine gute Nachhilfestunde. Ich kann auch ein anderes Beispiel wählen. Ganz andere Art, auf ganz andere Ebene. Vielleicht gibt es Menschen, die eine verantwortliche Tätigkeit in der Gemeinde deshalb nicht übernehmen, weil sie Angst haben, stolz zu werden. Mag es geben. Keine Lösung. Es ist keine Lösung. Vertrau auf Gott. Gib ihm deine Gedanken. Gib ihm deinen Stolz. Er hat versprochen, ich werde dich neu machen. Ich werde dir helfen. Ganz anderes Beispiel. Liebe Freunde, wann ist es besser, die Flucht zu ergreifen, wenn man kann? Wir lernen das hier bei Josef. Wann ist es besser, wenn es möglich ist, die Flucht zu ergreifen? In der Versuchung, in der Herausforderung. Wir lesen hier, dass die Frau des Potiphar den Josef im gepackt hatte, im Griff hatte. Der Josef war sicherlich körperlich stärker als diese Frau. Der hätte sie wegstoßen können, der hätte ihr auch noch das Gewand entreißen können, wäre sicher möglich gewesen, dieser kräftige junge Mann. Aber war er geistlich stark genug? Hätte er das geschafft? Ich glaube, steht nicht in der Schrift, ich glaube nicht, er sah als letzte Möglichkeit, nur weg hier, nur raus, nur weg, Flucht. Liebe Gemeinde, wenn du in eine Versuchung kommst, wo du merkst, die packt mich, die hat mich im Griff, ich komme nicht mehr raus aus so einer Versuchung, dann flieh, wenn du kannst. Praktisch bedeutet das, versuche solche Situationen zu meiden. Wenn du weißt, das ist mir eine Nummer zu groß. Wenn es geht, nicht immer geht's. Wenn es geht, fliehe. Meide die Situationen. Wenn du merkst, das geht über meine Kraft. Dann flieh. Lassen wir es mal gut sein. Es gäbe noch viele andere Möglichkeiten, über diese Situation zu sprechen. Eins muss ich sagen, Josef wird uns hier als Beispiel hingestellt, als Modell dafür, wie man Versuchungen begegnet. Und Jesus wird uns als ein noch größeres Beispiel dargestellt in der Schrift. Und es wird ganz explizit in der Schrift gesagt, er ist uns nicht nur als Retter und Erlöser gegeben, er ist uns als Vorbild gegeben. Und wisst ihr, was ich euch dazu sagen muss? Ich bin kein Josef. Ich bin noch viel weniger ein Jesus. Ich werde grandios scheitern. Doch ich habe eine Hoffnung. Ich habe eine Hoffnung, die sehen wir hier gleich. Psalm 121, vielfach gesprochen in evangelischen Kirche. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat. Das ist meine Hoffnung. Das ist meine einzige Hoffnung. Das ist immer meine Hoffnung. Das muss sie immer sein. Meine Hilfe kommt von dem Herrn, der groß ist, der mächtig ist, der gewaltig ist, der das Universum zwischen zwei Fingern festhält. Der ist da, mir zu helfen. Wie hilft er denn? Lass mich zwei Punkte nennen. Das erste kennen viele, ist ein schöner Vers zum Auswendiglernen. Ja, da ist es. Schöner Vers zum Auswendiglernen, 1. Korinther 10, 13. Ich lese es mal, es hat euch bisher nur menschliche Versuchung betroffen. Gott aber ist treu, er wird nicht zulassen, dass ihr über euer Vermögen versucht werdet, sondern er wird zugleich mit der Versuchung auch den Ausgang schaffen, dass ihr sie ertragen könnt. Ja. Wisst ihr, was da drin steht? Es gibt keine Situation, die ohne Ausweg ist. Es gibt keine Versuchung, die ohne Ausweg ist. Es wird uns hier gesagt. Und selbst wenn sie über dein Vermögen gehen sollte oder es so scheint, dann ist Gott in der Lage, eine Situation so zu ändern und eine neue Tür zu schaffen, durch die du entfliehen kannst. Gott hat die Möglichkeit, spontan, durch seine Macht, durch seine Größe, das ist uns hier zugesagt. Er wird es nicht zulassen, dass das über euer Vermögen geht. Und wenn du merkst und wenn er merkt, Gott, oh, das geht über sein Vermögen, das ist ihm zu viel, das ist ihm zu groß, das ist ihm zu stark. Er wird die Situation so wenden, so verändern, so schaffen, dass du hindurchschlüpfen kannst durch einen Ausgang, den er selbst gemacht hat. Lasst mich euch bitte noch einen Weg aufzeigen, Versuchungen zu begegnen, die über unsere menschlichen Kräfte gehen. In einem anderen Zusammenhang sagt Paulus, und das möchte ich hier jetzt gerne zitieren, sagt Gott zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Lass dir an meiner Gnade genügen. Lass mich das mal ein bisschen illustrieren. Ich weiß nicht, ob man das bei der Helligkeit sehen kann. Ein Gleitschirmflieger. Sogar zwei. Und das soll hier, ein Hochgebirge sein. Ich weiß nicht, ob man das von hinten erkennen kann. Wenn ein Gleitschirmflieger losläuft auf einen Abhang und will dann den Sprung über die Klippe tun, worauf muss er vertrauen? Er muss vertrauen, dass der Schirm ihn trägt. Und er muss vertrauen, dass die Luft in den Schirm hineinfließt und ihn trägt. Er kann sich nicht mehr auf seine Füße verlassen, die auf festem Boden stehen. Er muss abheben. mit den Füßen. Seine Kraft kann es nicht mehr sein. Es kann nur noch die Kraft des Windes, der Luft, des Auftriebs für ihn sein. So ist das. Vertrau doch darauf, wenn du nicht kannst. Wenn du nicht mehr kannst in einer schwierigen Situation. Wenn du nicht mehr kannst in einer Anfechtung. Wenn dir das Leben zu hart kommt. Vertrau. Gott ist treu, heißt es hier. Gott ist treu. Vertrau auf die Tragfähigkeit Gottes. Auf den Aufwind Gottes. Wenn dich deine Füße nicht mehr tragen können, dann wird es Gott tun mit seinem Aufwind. Es gibt immer einen Ausweg, ob mit deinem Vermögen, das Gott dir sowieso gegeben hat, oder mit Gottes Vermögen. Ja, ja, das ist richtig. Dein Vermögen ist immer Gottes Vermögen, ja, denn er hat es dir geschenkt. Ein letzter Punkt. Ganz einfach, Gott ist mit uns in allem. Ich komme auf die erste Folie zurück. Gott ist mit uns in allem. Und ich möchte das hier zeigen, auch anhand von 1. Mose 39, 2. Da heißt es, und der Herr war mit Josef. Und dann geht es hier weiter, und er war ein Mann, dem alles gelang. Und so durfte er im Haus seines ägyptischen Herrn bleiben. Aber wichtig ist, und der Herr war mit Josef. Und dann 1. Mose 39, 21, aber der Herr war mit Josef und verschaffte ihm Gunst und schenkte ihm Gnade vor den Augen des Kerkermeisters. Was ist wichtig hier für uns? Es ist nicht immer so, dass uns alles gelingt. Ja? Das ist eine besondere Gnade, die Josef erfahren hat, dass ihm alles gelang. Es war ja auch nicht immer so ganz nebenbei geredet. Was ist wichtig hier? Dass Gott mit ihm und bei ihm war, immer. Das ist wichtig. Wo war Gott, als Josef in der Zisterne lag? Wo war Gott? In der Zisterne. Wo war Gott, als Josef an die Midianiter verkauft wurde? Er war genau da. Wo war Gott in der Versuchung des Josef? Er war mit ihm. Sonst hätte er es gar nicht geschafft. Er war bei ihm. Wo war Gott, als Josef im Gefängnis war? Im Gefängnis. Und so weiter. Und so weiter. Wo ist Gott, wenn du in eine Lebenskrise kommst? Wo ist Gott, wenn du in eine Schwierigkeit kommst? Wo ist Gott, wenn du in eine Notlage kommst? Wo ist Gott, wenn du ein großes Problem oder auch ein kleines Problem hast? Ich muss euch hier bekennen, obwohl ich das hier alles predige, ich muss es ja reden. Ich muss es ja sagen, dass für mich so kleine Herausforderungen oft schon reichen, um mich umzukippen, wenn ich Gott nicht vertraue. Wo ist Gott? Und wir hören das so wunderbar im Psalm 23. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, du bist bei mir. Dein Stecken und dein Stab, sie trösten mich. Wisst ihr, Gott ist mit Josef? Das heißt nicht einfach nur, er war anwesend. Das heißt nicht einfach nur, Gott war nur so da und guckte zu und hat sich gedacht, oh, was macht der Josef da? Guck ich mal, wie das so ausgeht. Nein, es war nicht einfach nur, dass Gott anwesend war. Es war so, dass Josef mit ihm war. Dein Stecken und dein Stab, sie helfen. Ich helfe dir. Ich halte dich auch. Wenn du das Gefühl hast, Gott ist weg, wenn du ihn nicht spürst, wenn du ihn nicht fühlst, wenn du den Eindruck hast, er macht Urlaub. Nein, das tut er nicht. Er ist bei und mit seinen Kindern. Immer. Lasst mich das abschließen mit noch einem etwas weiteren Blick. Gott hat ein höheres Ziel. Ich glaube, das ist das Entscheidende. Gott hat immer ein höheres Ziel. Bei alledem, was Josef passiert ist, Gott hatte ein höheres Ziel. Was war das Ziel? Ihr denkt daran, wäre Josef nicht in Ägypten gewesen, wäre er nicht zum Regenten am Haus des Pharao emporgestiegen, hätte er nicht für die 7 mageren Jahre Getreide und Korn oder was das auch alles war, gesammelt. Ich sage euch, seine Brüder und Israel wären verreckt am Hunger. Sie wären ausgelöscht, wenn Gott nicht ein Wunder getan hätte. So aber hörten sie, da ist in Ägypten, da gibt es Korn, da gibt es Getreide, da gibt es Brot. Und so gingen sie dorthin und Josef rettete sie. So rettete Gott für sich einen Überrest des Volkes Israel, aus dem, das war auch unsere Rettung im Übrigen, ja? Das war unsere Rettung, dass Gott hier die Brüder des Josef erhielt und diesen Überrest des Volkes Israel erhielt in der Hungersnot, denn aus diesem Volk ging der Messias hervor. Es war deine Rettung. Gott hat höhere Ziele. Und hier steht es nochmal, aber Gott hat mich vor euch hergesandt, sagt er. Ja, stellt euch das vor. Josef wurde in die Zisterne geworfen und so weiter, war im Gefängnis. Was hat er alles erlitten? Wie viel, wie sehr haben ihn seine Brüder gehasst? Wie viel Unrecht haben sie ihm getan? Das muss doch wehtun. Und dann sagt der Josef hier, aber Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Überrest zu sichern auf Erden und um euch am Leben zu erhalten zu einer großen Errettung. Und dann sagt er einen Vers später, das steht nicht mehr da, und nun, nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott. Und einen Vers früher steht auch nicht mehr hier, sagte er den bestürzten und zerknirschten Brüdern, die merkten, was da auf ihrem Gewissen lag. Und er sagt zu ihnen, und nun bekümmert euch nicht und macht euch keine Vorwürfe darüber, dass ihr mich hierher verkauft habt. Denn zur Lebensrettung hat Gott mich vor euch hergesandt. Ihre Lebensrettung, Josefs Lebensrettung, Jakobs Lebensrettung, seiner Brüder, also der Brüder des Josefs Lebensrettung und unsere Lebensrettung. Amen. Wir möchten jetzt eine kurze Gebetsgemeinschaft haben. Ich kann die Gebetsgemeinschaft kurz einleiten. Meine Frau wird sie dann nachher abschließen. Und dazwischen bitte ich euch, möglichst viele oder möglichst so viele, die sich vom Heiligen Geist geführt sehen, zu beten. Herr, ich danke dir einfach, dass du mit uns bist, dass du uns nicht verlässt, deine Kinder, dass du uns mit deinem Stecken und Stab immer zur Seite stehst. Herr, ich preise dich dafür, wo wären wir, wo wäre ich ohne das? Amen.